geht heute um einen, der nichts lieber gehört hat, als wenn Leute das gesagt haben. Ist das auch auf Sie zu? Ich weiß nicht, ob Sie das mal miterlebt haben, wenn jemand, den Sie gern hatten, den Sie lieb haben, das gesagt hat, das erste Mal. Kapiert hat, wer Jesus ist, was er bedeutet und genau das sagt. Ich habe verstanden, was du getan hast und ich gebe dir mein Leben. Es gibt nichts Größeres. Bleibt alles hinten dran, selbst ein 8:0. Und der Vergleich war sowas von daneben, was die Wichtigkeit angeht. Ich hätte aber eine Frage, und zwar eine so für sich, für Sie zum Nachdenken persönlich. Das ist nicht laut sagen jetzt, das ist nicht der Sinn, Sie können sich nachher darüber austauschen. Was meinen Sie, welchen Eindruck haben Ihre Bekannten und Freunde von Ihnen, wofür Sie leben? So eine Globalfrage, aber trotzdem. Welchen Eindruck, also nicht, was Sie meinen, wofür Sie leben, sondern was denken wohl die anderen, die Sie einigermaßen gut kennen, von Ihnen, wofür Sie leben? Was hat Priorität bei Ihnen? Was wollen Sie erreichen? Manche laufen ja mehr locker und planlos durchs Leben. Haben Sie darüber nachgedacht? Ich denke, viele denken auch darüber nach. Früher oder später. Was wollen Sie eigentlich erreichen? Ihr Walz und Hans, was möchtet ihr, dass eure Kinder mal von euch denken? Wofür haben die Eltern gelebt? Was haben Sie mir eigentlich vermittelt? Was war Ihnen das Wichtigste? Manche von uns haben ihren Eltern schon für immer Tschüss gesagt. Was ist das, was geblieben ist? Was war das? Was haben Sie für einen Eindruck von Ihren Eltern gehabt, wofür die gelebt haben? Was haben Ihre Kinder, wenn Sie welche haben? Für einen von Ihnen. Ich bin nicht lange um die Frage rumgekreist, aber das ist deswegen, weil es eigentlich das Thema von heute ist. Es geht um einen Text in der Bibel, in der Apostelgeschichte, und wir springen ein Stück nach Kapitel 20. Wir haben uns ja einige Texte intensiver angeguckt, wir lassen jetzt einiges weg und kommen zu Kapitel 20. Und in Kapitel 20 in der Apostelgeschichte, in der Lukas von der Geschichte der Gemeinde, von der Entstehung der Gemeinde zu Pfingsten damals, redet und zeigt, wie sie sich entwickelt, wie immer mehr Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden, wie Gemeinden quer durch Europa entstehen. Das berichtet Lukas in der Apostelgeschichte. Und in diesem Bericht, um den es heute geht, da treffen wir auf Paulus, der einen Zwischenstopp macht in Milet, einer Stadt, die so 50, 60 Kilometer weit weg war von Ephesus. Und da steigen wir ein in den Text. Paulus dürfte den meisten von uns relativ gut bekannt sein. War mal ein Christenverfolger, hat dann Jesus Christus persönlich kennengelernt und hat angefangen, von diesem Jesus Christus zu predigen und zu erzählen. Und wir gucken uns den Text an. Hier vorne ist einiges abgebildet, der erste Teil. Von Milet, von dieser Hafenstadt, aber sandte Paulus nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin. Und damit fängt eine Rede an, von der Paulus sich ziemlich sicher ist, dass es die letzte ist, die er spricht an die Leute von Ephesus. Er hat die Gemeindeleitung herbestellt und will ihnen noch was mit auf den Weg geben. Und das sind grundsätzliche Worte, sehr grundsätzlich, und das beinhaltet einen Rückblick auf das, was er eigentlich wollte. Und zwar zwei Dinge. Ein Rückblick auf seine Einstellung, mit der er früher in Ephesus gewesen war, um diese Gemeinde zu gründen, er als Missionar. Also seine Einstellung ist das eine. Und das zweite, seine Aufgaben. Seine Lebenseinstellung und seine Lebensaufgaben. Und das ist jetzt aus der Situation oder aus der Sicht eines Christen beschrieben, eines, der Prediger war. der Missionar war. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir hier so zusammen sitzen, da gibt es ja einige von uns, die sagen, da will ich mich mal vergleichen. Also abschneiden ist so eine Sache, wenn man sich mit Paulus vergleicht. Aber ich will mal gucken, was der gedacht hat. Ich möchte wissen, wie der sich verstanden hat. Welche Lebenseinstellung er hatte und ob das meine auch ist. Und manche von uns, die hier sitzen, sagen vielleicht, naja, mich hat es heute hierher verschlagen, aber so die Einstellung habe ich eigentlich nicht. Und wenn ich an Gemeinde denke und an Missionare, da wird mir schon beinahe übel. Wenn ich sehe, was ich heute so sehe. Also Sie können das, was wir heute so durchgehen, aus zwei verschiedenen, mindestens zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Einmal als jemand, der als Christ lebt, in einer Gemeinde lebt und eigentlich diese Ziele haben sollte und von diesen Zielen lernen darf, die Paulus hatte. Und jemand anders, der sagt, jetzt bin ich mal gespannt, wie Gemeinde eigentlich sein sollte. Ich habe ja schon so manches kennengelernt. Und jetzt geht es mir darum, mal zu verstehen, okay, Menschen machen Fehler, aber wie sollte das eigentlich aussehen? Wie sollten diese Christen mir begegnen? Welchen Eindruck haben Menschen von christlichen Gemeinden, von der Motivation? Welchen Eindruck haben sie? Vom christlichen Glauben? Von Christus selbst? Das gehen wir so ein bisschen durch. Und ich hoffe, Sie können sich einklinken aus Ihrer Perspektive und mal so prüfen, wie Sie sich selbst stellen zu Gott, zur Gemeinde, zum Christsein, überlegen, wie Sie das betrifft. Also nochmal, von Milet sandte Paulus nach Ephesus, holte die Gemeindeleitung und begann seine Rede. Und er fängt an mit, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin. Asien ist hier die Provinz Asia, im Römischen Reich, nicht das gesamte Asien. Und Paulus sagt, ich war die ganze Zeit bei euch. Da habe ich mir gedacht, Moment mal, stimmt das? Man steht ja da, darum glaube ich das. Aber ich habe mal nachgeschaut, wie sich das eigentlich abspielte. Wie war das in Ephesus? Und wenn Sie selbst nachschauen wollen, Kapitel 19, ab Kapitel 18 wird davon beschrieben, wie die Gemeinde in Ephesus entstand. Ich lese ein paar Verse. Apostelgeschichte 19, ab Vers 8. Er ging aber in die Synagoge, Paulus, und sprach freimütig, also mutig, 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sich von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten, also dicht machten und ungehorsam blieben, also die nicht glaubten, und von der Menge schlecht redeten von dem Weg, vor der Menge, also die haben angefangen schlecht zu reden, also diese Typen, Paulus und die inzwischen das glauben, also das ist echt nichts für uns. Da würde ich mich vor in Acht nehmen. Irgendwie so. Sie redeten schlecht davon. Da trennte sich Paulus von ihnen, weil er war in der Synagoge, zuerst mal zu den Juden gegangen, und sondern die Jünger ab, also die glaubten, nahm er mit und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Ich weiß nicht, warum der so geheißen hat, ist auch egal, ob das ein damaliges Goethe-Institut war oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls, vielleicht kann man das feststellen, ich weiß es nicht. Aber Paulus hat sich einen Saal gemietet oder hat zumindest einen zur Verfügung gestellt bekommen und hat sich unterredet mit den Leuten und gelehrt. Und da heißt es weiter, das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, also in dieser Provinz, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Das war ziemlich Einfluss. Ephesus war Knotenpunkt. Und viele kamen da vorbei. Und so hatten alle die Chance, was mitzukriegen. Paulus hat kräftig gepredigt. Und dann redet er weiter im Text, das können Sie hier nachvollziehen, von seiner Einstellung. Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, als ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente. Klingt das nicht schön pathetisch? Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Da steckt viel drin. Wenn man nämlich so als Prediger oder als Missionar oder überhaupt als Christ durch die Gegend läuft, dann ist immer die Frage, wofür tut man denn das, was man tut? Und wenn Sie mal die Chance haben, so in englischsprachigen Kanälen Gottesdienste mitzuerleben aus Amerika, dann fragt man sich manchmal, na, warum tun die das? Wenn dann die großen Aufrufe kommen, schicken Sie $100 und wir beten für Sie. Sollen wir vielleicht auch mal machen. Euro gehen auch. Sollten wir vielleicht lieber nicht machen. Da fragt man sich doch nach der Motivation. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht auch von Ihnen sagt, was wollen die eigentlich? Hier in Friedberg, haben neu gebaut. Vielleicht sind die knapp, brauchen die mehr Leute. Muss sich da einer selbst verwirklichen da vorne? Wenn die Reihen halb leer sind, hat er versagt. Wenn sie voll sind, fühlt er sich gut. Was ist eigentlich das Ansinnen, wenn man so von außen guckt? Und wenn Sie von innen gucken, was ist Ihr Ansinnen? Was ist dein Ansinnen, wenn du was weitergibst von Jesus Christus? Worum geht es eigentlich? Er diente dem Herrn. Und das ist wichtig, vor allen Dingen, wenn man Gegenwind bekommt. Wenn man sich nämlich an den Menschen ausrichtet und die auf einmal sagen, das ist Blödsinn, dann dreht man selbst auch schnell um. Und das ist nicht okay, wenn Gott geredet hat. Was noch deutlich wird, was Paulus hier macht, ist, es geht ihm nicht darum, schlussendlich, was die Menschen für Wünsche haben, sondern was Gott ihnen für einen Auftrag gegeben hat. Es ist heute viel bedürfnisorientiert. Man betreibt Marktforschung, mag ja nicht falsch sein, das alles zu wissen. Aber die Frage ist dann, wonach richte ich mich aus? Und wenn Gott was gesagt hat, dann habe ich nicht das Recht als Christ, was umzudrehen und was zu machen, weil ich denke, die Leute haben aber das lieber als das, was Gott gesagt hat. Also kümmern wir uns mehr darum. Da steckt viel drin in diesen drei Worten. Dem Herrn diente. Es ist ganz klar, wer der Chef ist, um wen es geht, wer im Mittelpunkt steht und wer das Ziel ist. Es gibt keinen Hintergrund dafür, sich selbst zu dienen, sich selbst Anerkennung verschaffen zu wollen oder irgendwas. Er diente dem Herrn mit aller Demut. Mögen Sie das Wort? Mit aller Demut ist uns ein Begriff, unter den Weg gehen. Sich nicht so wichtig nehmen, die anderen wichtiger sind. Demut, das gehört dazu. Stellen Sie sich mal die Spannung vor, in der dieser Paulus lebte. Er war absolut überzeugt davon, dass das, was er den Menschen verkündigte, absolut autoritativ ist. Das heißt, absolut richtig ist und jeder Mensch nichts Besseres tun kann, als das zu befolgen. Ich weiß nicht, was da bei Ihnen jetzt abgeht. Die Frage nach dem Absolutheitsanspruch. Haben wir schon mal drüber geredet. Hat Paulus einen Absolutheitsanspruch gehabt? Glauben Sie, empfinden Sie, wenn Sie von außen gucken, dass Christen einen Absolutheitsanspruch haben? Glauben Sie, dass Sie das Recht hätten, ihn zu haben? Also Absolutheitsanspruch heißt, das stimmt, wir haben das Richtige und alles andere ist falsch, was dem widerspricht. Man tritt ja so auf. Ich tue das auch. Ich bin überzeugt, hundertprozentig überzeugt, das stimmt und alles, was dem widerspricht, ist Unsinn. Habe ich einen Absolutheitsanspruch? Nö. Es kommt nicht darauf an, was ich sage. Es kommt nicht darauf an, was irgendjemand anders sagt. Es kommt schlussendlich nicht darauf an, was Ralf und Lydia und Alex sagen zu ihren Kindern. Es kommt darauf an, was Gott gesagt hat. Wir haben keinen Absolutheitsanspruch. Und falls Sie sich mal daran geärgert haben, dass Christen einen hätten, Christen haben keinen, aber Gott hat einen. Und wenn das also stimmt, was da gesagt wird, wenn das wirklich Gottes Wort ist und sich das nicht ein paar Jungs ausgedacht haben vor 2000 Jahren, dann ist das absolut richtig und deswegen auch absolut notwendig, dass ich das anerkenne und mein Leben darauf einstelle. Das hat was mit Demut zu tun. Ich glaube nicht, dass ich die Weisheit mit Wesseln gefressen bin. Mit die Weisheit? Sie wissen, was ich meine. Sie tun es auch. Also, ich habe mich gefressen. Ich hoffe trotzdem, dass ich immer weiser werde. Aber ich weiß es nicht. Und Sie wissen es auch nicht. Aber Gott weiß es. Die Frage ist, ist die Quelle richtig? Ich weiß nicht, was noch kommt heute. Nehmen Sie sich in Acht. Gott ist der Herr und es gibt keinen Grund für einen Christen überheblich zu sein. Ich habe es begriffen. Vielleicht kommst du auch noch drauf. Totaler Schwachsinn. Aber es stimmt. Ich wünschte, dass du es merkst. Kann natürlich so missverstanden werden, sollte aber nicht so gemeint sein. Also wissen, dass das die Wahrheit ist, völlig überzeugt sein davon, weil Gott geredet hat, und dann zu anderen kommen und gleichzeitig demütig kommen, nicht überheblich wirken, und trotzdem nichts wegnehmen von dem, was Gott gesagt hat. Das hat dann was mit Demut zu tun und gleichzeitig dem Bewusstsein, dass Gott der Herr ist. Wenn wir was wegnehmen davon, dann werden wir statt demütig hochmütig. Denn dann bilde ich mir ein, dass ich als Mensch, als sündiger Mensch entscheiden könnte, das hat Gott gesagt und das hat er nicht gesagt und das finde ich richtig und das nicht. Da werden wir hochmütig, wenn wir meinen, rumkritisieren zu können an Gott. Da haben wir ein Problem. Demut heißt, dass ich Gott anerkenne, sein Wort anerkenne, das er offenbart hat. Hochmütig wäre zu sagen, jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Weil ich auf einmal meine Meinung, diese schöne liberale Meinung, gegen Gottes Meinung setze. Und dann können Sie sich aussuchen, wem Sie glauben. Ich würde mir nicht glauben. Das ist Demut. Dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen. Glauben Sie, Paulus war ein Weichei? Also im Verhältnis zu dem bin ich mit Sicherheit ein Weichei, aber nicht der. Wenn ich mir angucke, was der durchgezogen hat, was der verprügelt worden ist, ausgepeitscht worden ist, dauernd auf der Flucht sein muss, der war nicht weich, was das Weichei angeht, aber der war weich in seinem Herzen für andere Menschen. Kommen ihn Christen so vor? Nicht so softies, das meine ich. Sondern, dass es die wirklich interessiert, wie es einem geht. Dass es einem nicht egal ist, wie der andere reagiert. Das heißt nicht, dass man überheblich den anderen irgendwohin manipulieren möchte. Aber dass man mit ganzem Herzen dabei ist, den anderen zu gewinnen, in positiver, guter Weise, für diese Wahrheit, die Gott offenbart hat. Paulus war kein Weichei, aber er hat an den Menschen gelebt und er wollte, als er was gepredigt hat, die Leute mitnehmen. Wir lesen später nochmal, darum wacht und denkt daran im gleichen Kapitel, Vers 31, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen, jetzt kommt ein Wort für Seelsorge, zu ermahnen, zu ermutigen, zu trösten. Das war sein Anliegen. Er hat versucht, Menschen zu gewinnen, nicht umzudrehen, nicht Gehirnwäsche zu machen, aber sie zu gewinnen für Jesus Christus und ihnen dann zu helfen, von ganzem Herzen zu helfen, mit all seiner Kraft zu helfen, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Das sollte so sein in der Gemeinde, beim Pastor, im gesamten Ältestenkreis, bei jedem in der Gemeinde. Das sollte so sein bei allen Eltern, die sich als Christen bezeichnen. Was hat das mit meiner Lebenseinstellung zu tun? Ist das eigentlich die Art und Weise, wie ich meine Kinder erziehe? Dass ich schlussendlich Gott diene und nicht als erstes den Wünschen meiner Kinder? Aber ihnen zum Segen werden will? Dass ich das demütig tue? Nicht meine, ich weiß alles? Sondern mich auch von Gott kritisieren lasse, mich neu einstelle und von Gott lernen möchte, wie ich das tue. Dass ich demütig bin und meine Kinder um Vergebung bitte. Oder das Gleiche können Sie auf allerlei beziehen, auf andere Beziehungen auch. Vielleicht zu Ihren Eltern, zu Geschwistern. Bin ich demütig, dass ich hingehe und sage, es tut mir leid, ich habe was falsch gemacht? Tun Eltern das ihren Kindern? Die früheren Generationen hatten es damit, glaube ich, sehr schwer. Da hat man manchmal den Eindruck, dass es wie ein Gesichtsverlust ist, wenn ich eingestehe, dass ich was falsch gemacht habe. Obwohl es genau andersrum ist. Jemand, der als Eltern kommt, der Vater oder die Mutter kommt und sagt, es tut mir leid, mein Junge, ich habe mich geirrt, so falsch, ich möchte dir um Vergebung bitten. Da wird Christsein praktisch. Es geht nicht um die Unfehlbarkeit der Eltern. Es gibt keinen Menschen, der unfehlbar ist. Für Jesus Christus war es. Und darum gibt es keinen Menschen, der nicht irgendwann und meistens ganz schön oft. Die Verpflichtung vor Gott und die Verantwortung vor Gott hat, zu Menschen zu gehen und um Entschuldigung zu bitten. Das hat mit Demut zu tun. Das ist das, was Gott möchte. Nicht von der Wahrheit Gottes abweichen, aber demütig sein. Und mit Tränen manchmal für die Kinder zu beten, für Freunde zu beten, für Eltern zu bitten. Auch dann, wenn es Schwierigkeiten gibt. Unter Tränen und Versuchungen heißt es hier, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfuhren, trotz Gegenwind. Paulus war selbst mal Verfolger gewesen, der Menschen im Knast geschmissen. Er hatte Gott kennengelernt. Das Interessante ist, dass es hier nicht die großen Götzendiener und die Heiden sind, die ihm Probleme machen, sondern zuerst mal die Religiösen. Da wo eigentlich herkommt. Manchmal kriegt man Druck. Aber selbst dieser Druck soll mich nicht abhalten davon, für Jesus Christus zu leben. Noch ein krasser Satz aus Vers 24 kommt erst später, ich lese ihn jetzt vor. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Würden Sie sowas sagen? Finden Sie es übertrieben? Abgedreht? Extrem? Radikal, durchgeknallt. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende. Es kommt mir nicht so sehr darauf an, wie es mir gerade persönlich geht, wie die Umstände sind. Ich habe ein anderes Ziel, ich habe einen Auftrag, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich habe einen Auftrag und den möchte ich leben. Ich habe einen Dienst, den ich vom Herrn empfangen habe. Mein Herr Jesus Christus hat eine Idee für mein Leben. Hat einen Plan sogar für mein Leben, den will ich entdecken und nach dem will ich leben. Und ich weiß, das bin ich. Ein Gedanke zu dem Lauf. Mir kam so ein Bild in den Sinn. Vielleicht können Sie das mitdenken. Stellen Sie sich vor, Ihr Leben ist wie ein Lauf. Nicht immer im Kreis. So eine Strecke. Es geht weiter und weiter. Das Ding ist, dass Sie nicht vorher wissen, wo die Ziellinie ist. Sie laufen. Und laufen. Bei manchen kommt die Ziellinie früher. Bei manchen später. Wie bei Queen Mann. Da kam sie ziemlich spät. Manche laufen über die Linie und haben sie vorher überhaupt nicht entdeckt. Und plötzlich ist das Leben vorbei. Manche haben den Eindruck, ups, da kommt sie, die Linie. Da ist das Rennen zu Ende. Versuchen sich darauf einzustellen. Manche denken, da ist die Linie. Und es war eine Fata Morgana. Man steht wieder auf und lebt weiter. Da ist auch noch die Frage, was steht eigentlich auf dem Banner über der Ziellinie? Was würde da bei Ihnen stehen? Ziel? Oder einfach nur Ende. Was würde da stehen? Ziel oder Ende? So eine Sache, ne? Dann hat er was damit zu tun, wenn er vorher läuft. Für Paulus war es ein Ziel. Das hat bestimmt, wie er gelaufen ist. Wenn wir ein konkretes Ziel haben, für das wir leben, und das hat, wie man manchmal als Christ sagt, Ewigkeitswert. Das hat Bezug in die Ewigkeit. Es geht weiter. Und wir wissen das. Dann kann ich anders leben. Ich werde meine Kinder unterschiedlich erziehen, ob ich ihnen deutlich machen möchte, dass es da eine Ziellinie gibt. Oder ob ich ihnen nur sage, hört mal zu, irgendwann ist Feierabend. Seh zu, dass du vorher möglichst viel mitnimmst. Dann kann man sich selbst überlegen, woran man am meisten Spaß hat. Das ist absolut legitim. Lassen Sie andere über die Klinge springen. Warum nicht? Ist doch alles relativ. Warum sollte jemand anders was genießen und Sie nicht? Gibt es eine Autorität über uns? Werden wir irgendwo zur Rechenschaft gezogen? Wenn einfach nur Ende ist, was soll's? Nehmen Sie mit, was geht. Lassen Sie sich nicht erwischen. Führen Sie ein Leben, wo Sie richtig Spaß haben. Das ist möglichst lang. Also das war jetzt nicht meine Denke. Aber im Grunde genommen, wenn am Banner nur Ende steht, ist ja nur die Frage, wie hole ich am meisten raus? Vielleicht denken Sie auch anders, sei dahingestellt. Aber die Frage ist, ob an unserem Leben Ziel steht auf diesem Banner. Und für jemanden, der Jesus Christus kennengelernt hat, für den steht da Ziel. Und für den ist es im Endeffekt auch nicht so entscheidend, ob die Ziellinie nach 10 oder 15 oder 30 oder 75 Jahren ist. Paulus weiß das nicht, wo seine Ziellinie ist. Aber er weiß, wofür er lebt. Mit dieser Einstellung lebt er. Mit dieser Einstellung kann er sagen, dass er sein Leben hier und die Umstände hier nicht der Rede wert achtet. Was war die Aufgabe von Paulus? Vers 20. So wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist. Dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Also denken Sie nochmal an diesen Paulus, der ist durch die Gegend gezogen, hat zum Beispiel in der Provinz Asien gepredigt. Über die Einstellung haben wir gerade gesprochen, aber was kam eigentlich rüber? Was ist Ihrer Meinung nach bis jetzt rübergekommen, wenn Sie sonntags irgendwo im Gottesdienst waren? Was ist eigentlich die christliche Botschaft? Wie würden Sie die zusammenfassen? Was ist der Kern davon? Paulus sagt, er hat nichts zurückgehalten von dem, was nützlich ist. In einem anderen Vers, im 2. Timotheusbrief, heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also Gott hat dafür gesorgt, dass das sein Wort ist, was da steht. Und sie ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch ausgerüstet ist für das, was Gott mit ihm will. Gottes Wort ist nützlich. Paulus sagt, ich habe es verkündigt. Ich habe es verkündigt und gelehrt. Lernen heißt nicht nur, ey, hör mal, ich muss dir mal kurz was sagen, guck mal, was du damit machst. Sondern Lernen hat was mit Erklären zu tun. Und da hätte ich auch noch eine Frage. Glauben Sie, falls Sie so von außen die Sache betrachten, dass Sie das Evangelium, diese Botschaft von Jesus Christus, so erklärt bekommen haben und so verstanden haben, dass Ihre Skepsis, vielleicht Ihre Ablehnung, nicht aufgrund von falschen Vorstellungen beruht? Die Frage nachvollziehbar? Glauben Sie, dass Sie so viel erklärt bekommen haben vom Evangelium, dass es nachvollziehbar war, dass Sie sich nicht nur aus irgendwelchen Puzzlestücken was zusammengebastelt haben? Glauben Sie, dass es so erklärt worden ist für Sie, dass Sie sagen, ich habe es begriffen und ich bin nicht nur irgendwie skeptisch, ich weiß, ich will das nicht? Tja, eine Antwort. Da kann man leben und sterben. Dann kommt das andere. Aber die Frage ist mehr, haben Sie sich mal so auseinandergesetzt damit, dass Ihre Haltung wirklich begründet ist und die Skepsis nicht auf falschen Vermutungen beruht, weil Sie da irgendeine Gemeinde kennen oder irgendwelche Christen in Ihrer Verwandtschaft oder bei den Typen da an der Predigt gehört haben und sagen, also der kann mir gestohlen bleiben. Vielleicht bei irgendwelche Christen, die Sie kennen, zwar offiziell so reden, aber anders so handeln. Worauf basiert das, wie ich reagiere? Paulus verkündigt und lehrt. Und bei allem Erklären ist seine Aufgabe nicht, Menschen gläubig zu machen. Das geht nicht. Echter Glaube entsteht durch Gottes Gnade in jedem Einzelnen, von Gott gewirkt. Da kann man nichts drehen. Gott will, dass die Botschaft erklärt wird, dass die Menschen nicht mit falschen Vorurteilen herumlaufen. Das ist wichtig, da soll man sich wirklich bemühen. Das ist wichtig für euch als Eltern. Was denken eure Kinder von Jesus? Das gilt für uns alle. Wenn Sie mit jemandem über den Glauben gesprochen haben, was denkt diese Person über Jesus Christus? Stimmt das mit dem überein, wie Jesus wirklich ist? Oder habe ich was verzerrt? Vielleicht rede ich als Elternteil, als Vater oder Mutter mit den Kindern und will ihnen was erklären und zeige ihnen groß und erzähle ihnen Geschichten, wie Jesus eigentlich ist. Und das ist gut so. Aber die Kinder werden es mir wirklich dann glauben, wenn sie das in meinem Leben sehen. Und nicht nur, wenn ich davon rede. Wenn die Kinder in den Gottesdienst sonntags morgens kommen, wie gehen wir denn mit ihnen um? Es ist so, dass das, was Sie in den biblischen Geschichten da oben hören, was Ihre Eltern Ihnen zu Hause erzählen, ist es das, dass es glaubwürdig wird? Dass Sie denken, okay, das war das Buch, jetzt sehen wir den Film. Und der Film kann nicht besser sein als das Buch, aber ist nicht weit weg. Ist Ihre Familie ein Film, der dem Drehbuch sehr gut entspricht? Oder würden manche Kinder sagen, ach so, das war der gleiche Titel? Ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich weiß nicht, was ich jetzt empfinden bei solchen Sachen. Wenn ich das so für mich höre, denke ich, Mensch, also zumindest mal ein Batzen Verantwortung, wenn ich eine Menge Druck. Nun bin ich dankbar dafür, dass wir als Eltern das nicht von uns aus schaffen müssen. Dass wir als Gemeinde, als Christen mit unseren Freunden das nicht von uns aus tun können. Sondern dass es darauf ankommt, dass wir uns von Gott verändern lassen und gebrauchen lassen. Wir sind völlig von ihm abhängig. Aber Gott will das tun. Haben wir diese Einstellung? Sehen wir das als unsere Aufgabe? Geht es noch weiter? Da ich, so heißt es, sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Hat er so schnell umschalten? Jetzt geht es um den Inhalt. Was hat der Paulus den Leuten eigentlich erzählt? Es geht da um zwei Begriffe. Ich möchte die kurz nach erläutern. Ein Vers aus dem 1. Thessalonicher Brief, da heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Also es sind andere Leute, die berichten, von welchen die Christen geworden sind. Und von denen heißt es, welchen Eingang wir bei euch hatten, das heißt so viel, wie ihr uns aufgenommen habt, wie ihr aufgepasst habt, als wir was gepredigt haben und jetzt kommt's, und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott für richtig zu halten. Was anderes, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Was heißt eigentlich zum Glauben kommen? Das ist nochmal eine Kernaussage, um die es Paulus die ganze Zeit ging. Sein Ziel war, dass jemand das Lied mitsingen konnte von vorhin. Nicht musikalisch, sondern vom Innern. Ich gebe mein Leben hin an dich, o Herr. Christ werden heißt nicht nur nicht an Götzen glauben. Es gibt auch moderne. Es muss nicht Buddha sein oder so. Manche Leute glauben an sich selbst, sind selbst Gott. Was Paulus hier beschreibt, ist, dass zum Christwerden immer bedeutet, dass ich mich von was abwende, das ist dieser Begriff Buße, umkehren, heißt das übersetzt, und mich wozu, wohin wende. Es geht nicht im luftleeren Raum. Es geht nicht nur darum, irgendwas zu lassen. Es geht darum, mit jemandem zu leben. Mit diesem Jesus Christus zu leben. Insofern ist jeder Christ ein Herr oder Frau von und zu. Von was weg und zu was hin. In Ephesus, in der Gemeinde, zu deren Ältesten Paulus hier spricht, war das ziemlich krass deutlich geworden. Nicht gleich zu Anfang, aber ein Stück weiter, da war was passiert, Sie können es lesen, Apostelgeschichte 19, wo die Leute merken, Mensch, diese Geschichte mit meinem alten Leben, die war wirklich voll daneben. Da ging es um Götzen, Tempel und solche Geschichten. Und da haben die Leute ihren alten Kram zusammengetragen, was mit ihrem Götzenkult zusammen hatte. Und da heißt es, 50.000 Silberdrachmen war der Wert von dem ganzen Gerümpel, was sie gesammelt haben, auf den Haufen geschmissen haben und verbrannt haben. 50.000 Silberdrachmen ist ein netter Begriff, aber was heißt das? Eine Silberdrachme war ungefähr der Wert eines Tageslöhners. 50.000 Tageslöhner. Da auf dem Haufen wird. Habe ich gedacht, jetzt verkaufe ich mal den Zauberkram, habe ich zumindest noch Geld davon, kann in die Kollekte. Die haben den Kram verbrannt. Das war Abschied vom alten Leben. Das war Abkehr von dem, von dem ich weiß, dass Gott es nicht will. Das mag krass klingen, das war auch krass und Gott will das auch, dass es krass nötig ist. Wo unser Leben überhaupt nicht mit ihm übereinstimmt, möchte er, dass wir eine klare Kehrtwendung machen. Jeder von uns dient etwas oder jemandem. entweder ausgesuchten, gut sortierten Götzen, vielleicht sich selbst, oder aber dem wahren Gott. Der christliche Glaube ist kein Lebenshilfeprogramm, obwohl er die beste Hilfe ist, sogar der einzige Weg zu einem erfüllten Leben. Glauben heißt nicht, mach mal selbst, was du gut hinbekommst, und wenn du Probleme hast, wende dich an Gott, der hilft dir dann in den Kernbereichen. Es geht darum, dass wir unser Leben Gott anvertrauen. Ich gebe mein Leben hin an dich, o Herr. Das kann man nicht für sein Kind machen. Man kann nur dafür beten. Man kann leben, dass das, was man redet, glaubwürdig ist. Den Kindern erklären. Und das, auch wenn ich mich jetzt öfter auf euch bezogen habe, als Eltern, so als Paten, ist etwas, was uns alle angeht. Ob wir Kigo machen, Kindergottesdienst, ob wir mit jemand anderen über den Glauben reden. Die Frage ist, was unsere Motivation ist, was uns treibt, was wir wollen. Falls Sie Zweifel haben an dem, was die Christen da wollen, was ihre Motivation ist, was immer rüberkommt, das sollte die Motivation sein, dass man Leuten von diesem Jesus Christus erzählt. Und die hoffentlich an den Punkt kommen, dass sie entdecken, dass es der beste Weg zum Leben, im Leben und für die Ewigkeit ist. Paulus hat seine Verantwortung abgegeben. Zum Schluss, wir brauchen da nicht mehr klicken. Deshalb bezeuge ich am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Das heißt, mir kann niemand was vorwerfen. Ich habe euch alles gesagt. Erzählt mir nicht, dass ich euch was verschwiegen hätte. Ich habe euch alles Wichtige gesagt. In welchen Situationen sollte man das sagen können? Denken Sie nochmal kurz an sich zum Abschluss. In welchen Situationen möchten Sie das sagen können? Ich habe dir alles Wichtige gesagt. Wir reden über das Leben. Und es soll nicht theatralisch werden, was ich hier sage. Eure Kinder haben noch fast alles vor sich. Viele von uns haben mindestens die Hälfte hinter sich. Manche von uns würden vielleicht nur ein paar Wochen haben, um das zu wissen, und plötzlich taucht die Ziellinie auf. Aber wenn Sie am Sterbebett zum Beispiel Ihrer Eltern stehen, oder wenn Ihre Kinder von zu Hause ausziehen, oder wenn Sie Freunde verabschieden, die Sie vermutlich nicht mehr sehen, könnten Sie das sagen? Ich habe dir alles Wichtige gesagt. Wir hatten die Segnung heute, darum rede ich über die Kinder so viel. Als Ihre Kinder aus dem Haus zogen, konnten Sie das sagen? Wenn Ihre Kinder bald aus dem Haus gehen, können Sie das sagen? Wenn es noch eine Weile hin ist, leben wir so, dass wir das sagen können? Vielleicht hat der ein oder andere von uns einen Ehepartner, der kein Christ ist. Können wir das sagen? Man kann niemandem was aufpressen. Man kann nur versuchen, jemandem etwas lieb zu machen. Paulus hat öffentlich und in den Häusern gepredigt. Erst offensiv und dann aber intensiv mit denen, die es hören wollten. Christsein ist sowas Grundsätzliches und Existenzielles, dass es nicht okay ist, das für sich zu behalten. Dass es unser Lebensauftrag ist, mit Menschen darüber zu reden. Und diejenigen, für die wir auch im normalen Leben so Verantwortung haben, stehen auch da an erster Stelle in unserer Verantwortung. Ich bin gespannt, was meine Kinder mal zu mir sagen. Ich bin dankbar, dass meine Eltern das zu mir sagen kommen oder sagen werden können. Weil immer die Ziellinie ist, ich wünsche ihnen, dass sie es sagen können. Und dass es für sie Ziel auf dem Banner heißt und nicht Ende. Und beten, ich bitte dazu aufzustehen.